63% Ballbesitz, 28 zu 4 Schüsse, 7 zu 2 Großchancen, wie zum Teufel konnte bitte der LASK diese gestrige Partie nicht gewinnen?
Ich glaube, diese Frage hat sich der LASK selbst gestellt und viele Linzer Fans natürlich auch. Am Ende des Tages haben sie halt einfach nicht mehr Tore geschossen, somit haben sie es nicht gewonnen.
Ja, der Chancenwucher hat ihnen da das Genick gebrochen, weil ganz ehrlich, ich glaube auch aus Seiten von Sturm würde man sich eingestehen müssen, dass dieser Punkt sehr, sehr glücklich war.
Ja, ich meine, das sieht man,
glaube ich.
Also im Nachgang.
Aber auch, ich meine, damit auch die Fans und so weiter. Also ich glaube nicht, dass man da jetzt das sagen muss, das war ein verdienter Punkt.
Ich glaube, wenn du die ganzen Foren durchgelesen hast oder auch die Kommentare bei uns auf der Seite, ich glaube, da war einem jeden Sturmfan klar, dass sehr glücklich zu diesem Punkt gekommen sind. Also ich habe selten wirklich so eine Dominanz auch in einer Partie Erster gegen Zweiter gesehen. Es hat zum Teil so gewirkt, als wäre Sturm ein, zwei Mann weniger auf dem Feld, aber sie haben eben dieses Glück gehabt, vor allem in der Anfangsphase. Daher leiten wir das Ganze mit der Frage von User Lask1908. Eure Meinung zum Strafstoß von Sturm, der ganz große Aufreger der gestrigen Partie.
Ich finde, so wie die Frage uns geschickt wurde, nämlich mit Strafstoß unter Anführungszeichen, sagt das eigentlich schon alles. Also genauso sehe ich es auch. Extrem bitter für den LASK, dass sowas dann ein Elfmeter ist, weil eigentlich war quasi nichts da, beziehungsweise hebt er einfach schon davor ab. Ich denke mir dann immer nur im Nachhinein, hoffentlich sind solche Aktionen oder solche Entscheidungen dann nicht meisterschaftsentscheidend.
Nachdem eigentlich jede Runde über irgendeine Schiedsrichterentscheidung diskutiert wird, kannst du die Frage eigentlich jede Woche stellen, ob das dann am Ende der Saison eine Auswirkung hat. In dem Fall tue ich mir auch sehr schwer, da einen Elfmeter zu sehen, also weil du merkst, dass, wie die Julie schon gesagt hat, dass der Fosso da bewusst auch einfach einhakt beim Gegenspieler und auch schon leicht davor abhebt. Also auch wenn er es nach dem Spiel ihm gemeint hat, er wollte Richtung Tor laufen, ich kaufe es ihm nicht ab. Tut mir leid, ich will ihm halt nichts unterstellen, ja, aber diesen Elfmeter, glaube ich, hat er schon sehr gern angenommen.
Ja, da lebt man vielleicht in der eigenen Realität und versucht es natürlich einerseits auch vielleicht ein bisschen schöner zu reden, dass da schon ein Kontakt war. Ja. Es war ein Kontakt.
Ich glaube, du stellst dich da jetzt auch nicht hin und sagst, ja, war eine Schwalbe. Also, weiß nicht, ob man das, hätte ich jetzt auch nicht im Kopf, dass das irgendwer schon mal so gemacht hätte im Nachhinein. Aber er hat es auf jeden Fall zumindest sehr schlau gemacht. Also, es ist ja durchgegangen und sonst wäre er bei Sturm absolut nichts gegangen in dem Spiel.
Ja. Also man muss schon im Grunde schon genommen, es geht ja auch dann einfach im Endeffekt nur um das Ergebnis, ja, und dass Sturm ein Tor besorgt. Auf der Gegenseite kannst du sagen, Danny Ryan hat es fairer gelöst, weil auch da gab es die Situation, er hätte sich fallen lassen können, als er 1 gegen 1 hingegangen ist. Und ganz ehrlich, das möchte ich einem Danny Ryan auch hoch anrechnen, dass er sportlich fair geblieben ist und einfach noch immer dieses Tor erzielen wollte. Weiß nicht, ob du jetzt sagen kannst, Stürmer versus eigentlich Mittelfeldspieler, der Stürmer versucht es vielleicht noch eher das Tor dann direkt zu erzielen. Beim Fosso war es eher so, ich schind lieber den Elfer.
Ich bin der Meinung, dass es gar nicht so gut gemacht war. Da gibt es gar keine Diskussion. Das ist für mich einfach kein Elfmeter. Und wir kritisieren immer Spieler, Torhüter, wenn es schlecht performen. Wir müssen heute auch den sonst eigentlich sehr starken Schiedsrichter Altmann kritisieren. Denn wenn du die Chance dann auch noch bekommst, das am Bildschirm nochmal gegenzuchecken, die verschiedenen Zeitlupen zu bekommen und dann dort trotzdem auf Strafstoß zu entscheiden, also das verstehe ich halt nicht ganz. Und da verstehe ich auch den ganzen Unmut von dir, die Küber und die natürlich im Nachgang schon sehr, sehr aggro drauf waren. Ich meine, Didi Küber war dann eher gemäßigt, aber
passiv-aggressiv.
Aber ich glaube, in ihm hat es schon sehr gebrodelt.
Ja, natürlich, aber auch voll verständlich. Und wie gesagt, ich finde dann, wie der Patrick auch gesagt hat, wir reden fast jede Woche über irgendwelche Fehlentscheidungen. Aber so im direkten Duell ist es für mich dann nochmal irgendwie schlimmer, weil du halt wirklich, also wenn LASK jetzt gegen Sturm die 3 Punkte mitgenommen hätte und dann hast du dieses Rückspiel am Mittwoch, wo du vielleicht diesen Drive mitnehmen hättest können von diesen 3 Punkten, das ist halt schon wirklich meisterschaftsentscheidend. Wenn ich mir dann denkst, okay, dann kriegst du vielleicht gegen Hartberg oder so irgendwann mal einen Elfmeter nicht, vergisst man am Ende des Tages. Aber diese Partie... Wie
gemeint gegenüber Hartberg, aber okay.
Naja, jetzt was die Entscheidung betrifft.
Ja, natürlich, Tabellenkonstellation.
Genau, aber diese Partie... hast du halt, glaube ich, wirklich dann bis zum Ende irgendwas im Kopf, diese Fehlentscheidung.
Dennoch, diese drei Punkte hat der LASK nicht nur deswegen liegen lassen, es war dann schon auch das eigene Unvermögen. Mhm. Ja. Weil wenn der LASK seine Chancen nutzt, dann geht das vielleicht 3-4, 5-1 sogar aus. Ja. Und dann würde darüber gar nicht mehr so viel diskutiert werden.
Und wisst ihr was, bevor wir jetzt weitermachen zur generellen Partie, hören wir kurz rein beim lieben Kollegen Simon Ufer. Der war nämlich gestern live vor Ort und der hat auch mit Ryan Fosso gesprochen.
Ryan Fosso, der Gefaulte unter Anführungszeichen, hat sogar gemeint, ja, für ihn war das ein klarer Penalty. Er wollte abschließen, er hat nicht den Kontakt gesucht und ist einfach gehindert worden am Abschluss, deswegen für ihn ja klare Entscheidung. Trainer Fabio Ungerlitsch hat das ähnlich gesehen. Ja, bei den Linzern sind diese Worte nicht gut angekommen. Didi Küber hat gesagt, ja, wenn Fosso das so sieht, dann gratuliert er ihm dazu, dass er einen Elfmeter bekommen hat. Zu mehr will er ihm nicht gratulieren. Was aber aufgefallen ist, dass Didi Küber damit ja, sehr diplomatisch umgegangen ist, dass er gesagt hat, er will nicht zu einer Wutrede ansetzen, er will das sachlich aufarbeiten. Er hat auch eine sehr hohe Meinung für Schiedsrichter Walter Altmann. Er hat für ihn sogar letztes Jahr bei der Auszeichnung des Schiedsrichter des Jahres eine Laudatio gehalten. Also ja, die beiden verstehen sich eigentlich ganz gut. Deswegen ja, war es für den Didi Küber umso überraschender, dass Schiedsrichter Altmann sich zu einer Entscheidung hinreißen hat lassen. Was ich noch ganz spannend gefunden habe, ist in der Mixzone, in der ich mich gerade befinde, beim Vorbeigehen hat Tobias Schützenauer, der zweite Goalie des LASK, immerhin doch sehr, sehr, sehr viele Jahre beim Sturm, bei Sturm Goalie, gesagt, so werden die jedes Jahr Meister, also in Richtung Sturm, sprich mit ja, etwas Glück werden die jedes Jahr Meister. Kann man natürlich als negatives Statement auslegen, kann man aber auch so auslegen, dass Sturm eben genauso Meister wird, indem man Spiele, die man eigentlich verlieren sollte, nicht verliert.
Danke für den Input, lieber Simon. Auch interessante Insights von Tobias Schützenauer, der auch bei Sturm eine Vergangenheit hat.
Absolut, also jetzt wenig gespielt bei Sturm, aber zumindest zwei Cupsiege mit den Grazern geholt. Könnte das jetzt mit dem LASK natürlich dann auch machen.
Double.
Sicher, alles möglich, ne? Aber ja, meisterlich ist es zwar nicht, was Sturm gerade fabriziert, aber die anderen machen es auch nicht besser, von daher sind sie halt eben noch immer da vorne.
Es ist halt wirklich arg und ich habe mir gestern diese Partie gegeben und diese 79 Minuten vom LASK waren einfach so bärenstark. Also ich meine, die haben Sturm ja wirklich herpaniert wie sonst was und ich glaube, die wissen heute noch nicht, wo oben und unten ist, so wie die da schwindelig gespielt worden sind. Und deswegen finde ich es ja ganz interessant, Fabio Ingolic hat nach der Partie gegenüber Sky gesagt, ich glaube nicht, dass wir heute wie ein Meister aufgetreten sind, sondern wie ein Team, das zusammenhält und bereit ist, gemeinsam zu verteidigen. Ja, aber ganz ehrlich, dieses gemeinsam Verteidigen hat ja eigentlich auch nicht funktioniert. Ich meine, da muss man wirklich sagen, das war das Unvermögen des LASK, dass Sturm da nicht untergegangen ist gestern. Das war keine gute defensive Leistung. Also die sind da wirklich immer nur nachgelaufen. Man hat wenn man in die Gesichter der Sturmverteidiger geschaut hat,
falsch und die waren nur den Kopf geschüttelt.
Total überfordert. Also ja. Die hatten keinen Plan, wie sie da dagegen arbeiten können.
Und das hat mir da so verwirrt.
Das stimmt. Ich meine, wahrscheinlich dessen geschuldet, dass sie halt dann am Ende des Tages trotzdem irgendwie einen Punkt mitgenommen haben. Sonst könnte ich mir schon vorstellen, dass da Ingolic schon auch anders dann im Interview spricht. So gesehen kann er es jetzt quasi auch nicht zu sau machen oder verstehe ich, dass er es nicht macht, weil ja auch am Mittwoch dann das Rückspiel gleich ist. Ja,
Stimmung aufrechterhalten. Genau. Frage von Flo ist gekommen. Wie sehr hat der LASK heute den Meistertitel verspielt?
Gar nicht, weil es gibt jetzt eben das direkte Duell noch einmal. Es sind jetzt noch 5 Runden, es ist jetzt Halbzeit in der Meistergruppe und verspielt in der Hinsicht noch nicht, weil es ja eben noch einiges zu gehen gibt.
Ich glaube, also wenn sie so ähnlich auftreten wie am Mittwoch, warum soll es dann nicht einfach auch mit den Toren vorne funktionieren und dann gewinnst du halt ein Graz 3-0, wenn Sturm kein probates Mittel irgendwie auffährt. Denn Verteidigersituation schaut ja auch nicht so leibend aus.
Ja, also auch da bin ich sehr gespannt, wie das die Grazer jetzt dann machen. Man hat es ja auch jetzt schon gesehen, dass sie eigentlich vor allem für die Verteidigung halt gar niemanden mehr auf der Bank hatten. Also Lavallee ist ja verletzt, dann Geierhofer auch nachher gesagt, mein Knie ist kaputt. Zwar zu Ende gespielt, also weiß nicht wie kaputt das Knie bissen, sein kann oder er hat es halt wirklich durchgebissen. Ich habe jetzt vorher auch einen Kommentar gelesen, dass er angeblich einfach komplett Schmerzmittel genommen hat und dann weitergespielt hat. Weiß nicht, ob das stimmt. Mitchell ist auch angeschlagen, also die sind wirklich vor allem hinten alles andere ist irgendwie top besetzt und das ist halt dann, gerade wenn du so viele Spiele hintereinander hast oder jetzt diese Rückrunde am Mittwoch schon hast, extrem schwer. Also das kann schon auch nochmal in die Karten vom LASK spielen dann.
JP Hödl auch gesperrt jetzt am Mittwoch. Also das sind schon
einer der besten Grazer.
Ja, ja, der hat gestern zumindest in der ersten Halbzeit noch am besten einen Eindruck hinterlassen, meiner Meinung nach. Also das schrillen schon zu Recht die Alarmglocken, auch wie es ein Ingolitsch nach dem Spiel gemeint hat. Ja. Also personell gesehen ist die Decke bei Sturm halt schon dünn und jetzt nach diesem Spiel ein Punkt zwar gewonnen, sagen wir mal so, aber dafür wichtige Spieler verloren.
Ja, vor allem, wenn es dann natürlich auf Spieler triffst wie Edeniran, Usor, Kalajdzic, Jürgens auch.
Vergiss den Jürgens eigentlich nicht, Sascha Horvath, der vierte da vorne schon. Ja.
Und Sascha Horvath auch, ich meine, die haben die Spiele offensiv so angetrieben. Also
vor allem, ich glaube, gegen solche Spieler reicht es auch nicht, wenn du jetzt da, also wenn da jetzt ein Geierhofer spielt und der ist bei 70%, dann reicht das nicht. Also das bringt nichts, den quasi mit 70% dann da spielen zu lassen gegen solche Gegenspieler. Also da musst du schon wirklich zu 100% auch fit sein. Und da bin ich echt gespannt, wie Sturm das am Mittwoch bestreiten will.
Wie geil. Also ich freue mich schon richtig auf diese englische Runde dann eben natürlich auch mit einer Ansa-Konferenz unter der Woche, ist klar. Ich glaube, wir müssen nur überlegen, wie wir das machen, ob wir vielleicht am Mittwoch schon eine Episode machen wollen zu den Spielen am Dienstag. Also so ein UPO-Special und ein OPO-Special. Frage an die Community da vielleicht auch, weil ob man da auch warten sollten oder ob ihr zwei Episoden wollt in dieser Woche. Bevor wir weitermachen, generell ein großes Danke an die Community da draußen für euren Support. Wir wachsen immer mehr in Bälde, erreichen wir die 20.000 Follower auf YouTube, aber ein paar fehlen noch. Daher die Bitte an euch da draußen, schenkt uns ein Abo und auch ein Like für dieses Video. Der Algorithmus und Laola 1 sagen Danke. Und abschließend noch zu dieser Partie, ich meine, es hat den Ausgleich gegeben von Sascha Kalajdzic, Frage von Gudam94 via Instagram, warum wird der Elfer für Sturm so thematisiert, der aufgestützte Ausgleich des LASK, aber nicht?
Finde ich ein fairer Punkt. Also kann man auch mal hervorheben, dass das vom Kalajdzic schon noch nicht ohne war. Also hätte mich nicht gewundert, wenn da ein bisschen mehr gecheckt worden wäre oder wenn sie ihn gar nicht gegeben hätten. Mhm. Also hätte man sich, finde ich, dann auch nicht beschweren dürfen.
Aber es war eigentlich null Thema. Also
ja, es war wirklich null Thema. Ja,
also war gar nichts.
Ja. Ich habe mir dann gedacht, vielleicht ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit oder so, dass das irgendwo mitgespielt hat, dass man sich dann dachte, okay, die haben ja wirklich, die haben sehr mehr als verdient, diesen Punkt. Deswegen passt schon so in die Richtung. Aber wie gesagt, also ich finde, also da war schon einiges auch an Aufstützen dabei.
Ich habe die Wiederholung jetzt nur einmal von gestern im Kopf. Ich habe das jetzt nicht noch einmal angeschaut, aber hat sich der Kalajdzic wirklich so arg aufgestützt oder war er nicht eh auch zuerst in der Luft und hat halt die Arme dann ein bisschen mitverwendet? Also war das schon, wirklich also so ausschlaggebend, also dass er, ich glaube der Koller war das, ne?
Genau, ja. Der dann gar nicht drauf, weil er schon halt
ja, dann war es vielleicht wirklich aus, wenn der Gerechtigkeit, die halt da dann Einzug gehalten hat.
Ich glaube einfach, ich meine, Kalajdzic ist einfach 2 Meter größer als Paul Koller. Und der hat einfach dann nur die Hände so das auf die Schultern einfach so
gehabt. Woche,
ja, unfassbar. Der Dude, hey, ist einfach so groß, aber wurscht, schließ.
Ja, wisst ihr, was ich nicht ganz verstanden habe? Ich habe mir gedacht, wir haben Torlinientechnik eigentlich und dass der Schiedsrichter ein Signal bekommt auf die Uhr, stimmt's, wenn der Ball hinter der Linie ist. Sag mal, haben wir das nicht einmal gehabt? Haben wir das nie gehabt?
Nein, ich hab's mal.
Wieso haben wir dann keine verdammten Kameras, die das genau einfangen? Ich meine, ich bin schon der Meinung, der war eh nicht hinter der Linie, aber dennoch dann immer dieses hinher. Habe ich mir das einbildet, dass man die letzten Jahre, dass der Schiedsrichter das auf die Uhr kriegt?
Ja. Aber
okay, interessant.
Aber spannend eigentlich, könnte man mal machen, oder?
Also, okay, passt. Aber das sind ja dann auch wieder Kosten, die natürlich aufgewendet werden muss. Und ich glaube, so diese Torlinientechnik ist jetzt auch nicht so ganz so billig. Von dem her gehe ich davon aus, dass man sie dementsprechend.
Aber eine Kamera genau auf der Linie wäre vielleicht eine Idee.
Ja, das schon. Aber der Ball, also in der Hinsicht, der Ball war nicht
hinter
der
Linie. Aber ich meine,
wo positionierst du die Kamera dann?
Ja, du gibst dem Goalie eine einfach links, rechts auf der Schulter oder so.
Er hat einfach eine GoPro die ganze Zeit.
Und wenn er nicht genau achtet, der Goalie, dass dann einfach, ob das genau eingefangen wird, dann kriegt er eine gelbe Karte halt einfach.
Also rot.
Ja, machen wir lieber nicht, dann schreiben wir gleich Aufgabe. Alle Goalies wieder.
Natürlich auch ein Shoutout an Kudiakov, der der Sturm auch sehr oft gerettet hat am gestrigen Tag. Aber unterm Strich muss man schon sagen, es ist eher das Unvermögen der LASK-Offensive in letzter Instanz, die dazu geführt haben, dass es unterm Strich nur 1-1 ausgegangen ist. Es war auf jeden Fall eine heiße Partie und das Rückspiel, unter Anführungszeichen, am Mittwoch wird sicherlich auch heiß. Heiß war aber es auch in der Generale Arena, wo sich die einen vom Titelrennen verabschiedet haben und die anderen wieder anklopfen? Fragezeichen.
Kann man vielleicht jetzt auch nicht zu 100% so sagen, aber es war schon vor allem in der ersten Halbzeit mal wieder richtig guter Salzburger Fußball, so wie wir ihn jetzt echt sehr lange nicht gesehen haben. Zugleich aber dann vermutlich auch eine der schlechtesten Halbzeiten von Austria. Also auch das habe ich mir gedacht, finde Salzburg hätte es dann nach dem 2:0 schon etwas ruhiger gestalten müssen, haben dann sich doch noch den Gegentreffer oder den Anschlusstreffer eingefahren, können sich dann auch bei Alex Schlager ein bisschen bedanken, finde ich, der hat das auch sehr, sehr gut gemacht. Ja, dann machst du halt irgendwann das Dritte und dann ist dann auch vorbei. Also
die Wiener Austria hat einfach den Schrecken aus der Anfangsphase nie wegbekommen, vor allem in den ersten 45 Minuten. Also das war ja wirklich gar nichts. Also ja. Salzburg, ja, war eine Steigerung zu den letzten Wochen, aber es war jetzt auch nicht so dieser mörderhafte Fußball, dass ich sage, die haben die Austria jetzt an die Wand gespielt. Die Austria war einfach verunsichert bis zum geht nicht mehr. Also da ist gar nichts zusammengelaufen und dafür war es in der zweiten Halbzeit dann einfach wieder eine Spur besser.
Und Oldschool Salzburg, wie man es mittlerweile kennt. Der Maximilian Gstrein sieht das ein bisschen anders. Der hat nämlich die Frage gestellt, Salzburg wieder mit wunderschönem Fußball im Titelkampf. Also ich finde auch vor allem Fußball in den ersten 45 Minuten klar, ich meine, die Tore sind halt auch, also vor allem das erste Tor, das kann sich Johannes Handel halt auch, den Assist-Game ein bisschen.
Das ist bitter, weil ich finde, er macht das ja manchmal, dass er dann so in die Mitte eigentlich zieht. Wenn das dann aufgeht, dann ist das extrem schön rausgespielt, weil du dann auf einmal einiges mehr an Platz hast und Übersicht. So wie es halt jetzt dann aufgegangen ist, nämlich gar nicht, das ist dann natürlich sehr bitter. Ja.
Er hat den Alibegovic einfach übersehen. Also ja, den hat voll. Er nicht kommen sehen, dann hat er den Ball noch zu weit vorgelegt, dann war der Kitano schon da, abgelegt auf Alibegovic, 8. Saisontor und der frühe Nackenschlag für die Veilchen. Ne?
Ich finde es einfach auch, also ich bin ganz großer Fan von Karim Konaté, der hat gestern wieder getroffen, 6. Tor im 11. Bundesligaspiel in dieser Saison, der trifft alle 124 Minuten in dieser Spielzeit, also wenn der ganz fit wäre, also ich glaube, da kommt keiner an ihm vorbei, der wäre so der Torschützenkönig der nächsten Jahre, wenn er in Salzburg bleiben würde.
Der wäre auch sicher nicht mehr in der Bundesliga, hätte diese schlimme Verletzung nicht gehabt. Ja. Und er kommt immer besser in Fahrt. Ich meine, abseits da hat er auch noch erzählt, dieser Lupfer, wenn ich mich richtig erinnere, gegen Scheinradlinger. Also der blitzt die Klasse immer mehr auf. Blöd nur für Salzburg, dass nur noch 5 Runden zu gehen sind. Ich meine, es ist ihnen ja trotzdem wieder jetzt ganz nah dran. Sie waren auch der einzige wirkliche Gewinner von dieser Bundesliga-Runde.
Sie sind der einzige Gewinner.
Weißt du, was ich meine? In der ganzen Bundesliga 5 Remis und ein einziger Sieg. Ja. Also da merkst du wieder in dieser heißen Phase, wie eng das einfach oben und unten abgeht. Ja. Und Salzburg waren die einzigen, die voll gepunktet haben und sind auf einmal wie viel Zähler? 2 Punkte, glaube ich, hinter Sturm. 3. Mittendrin 2. oder 3. Also halt das 3. ist alles wieder offen. Ja. Ja. Vielleicht ist es eh auch jetzt die richtige Phase einfach für Salzburg jetzt auf einmal.
Nee, kann eh wieder ganz in eine andere Richtung
am herumgehen. Am Mittwoch oder am Donnerstag sagen wir wieder was anderes. Ja. Also es geht halt immer so hin
und her. Ja, aber so ist es schön. Irgendwie ist es schön. Und ich glaube, abschließend zu dieser Partie sollten wir auch nochmal über die Choreo von der Austria sprechen. Ich meine, die war ja pipifein, wie kreativ
scharf
das ist.
Schießen.
Ja, ich habe das mal davor erst erklärt.
Richtig geil.
Ich habe mir gedacht, du verarschst mich, wenn ich dir das erklärt habe.
Und du so, so war das gemeint. Da sieht man das ja schon so ein bisschen, wie sie es aufgebaut haben auch.
Nein, das ist
gut gemacht.
Unscharf und dann scharf schießen. Ja, nein, voll geil. Also wirklich. Ja. Also richtig gut gemacht von der Austria.
Ich habe mir dann kurz gedacht, ob sie irgendwas feiern oder so, also ob es irgendeinen speziellen Anlass gab, weil sie so geil war, die Choreo.
Das Leben.
Sie feiern aber ich glaube, sie haben einfach wirklich nur den Drive ihrer Mannschaft oder einfach das Dasein gefeiert.
Ja, das gehört ja immer dazu, dass du einfach so, dass du brauchst meiner Meinung nach nicht unbedingt einen großen Anlass, um wirklich ein Choreo rauszuballern. Also das haben sie auch in der letzten Saison, ich glaube, es gibt immer so 4-5 Spiele, was die pickst halt raus, was du halt schon was vornimmst und ja, perfekt umgesetzt.
Vielleicht ein bisschen auch probiert, weil die Austria, ich glaube, die letzten, weiß ich nicht, 10 Spiele oder so, immer gegen Salzburg gleich am Anfang in Rückstand geraten ist. Vielleicht haben sie da auch ein bisschen probiert, da mit der Choreo zu Spielbeginn irgendwie der Mannschaft so mitzugeben, hey, ihr könnt das, oder da noch ein bisschen eine extra Motivation vielleicht zu geben. Hat es halt nicht funktioniert.
Es schaut so aus, als ob Vertessen im Tor steht irgendwie bei Salzburg.
Ja, stimmt.
Ja. Aber da, sehr, sehr feine Details.
Total cool.
Geht schon, auf einer Skala von 1 bis 100, wie viel gibt es hier für diese Choreo?
Also mit diesem Effekt auch von unscharf auf scharf hat mich das sehr abgeholt. Also ich gebe da wirklich 97.
Ja, ich würde auch so mit 95 gehen.
Dann nehme ich die Mitte und sage 96. Aber wirklich sehr, sehr starke Choreo der Austria. Und zum Abschluss des Oppos reisen wir nach Hartberg. Der grün-weiße Hype-Train, er gerät langsam aber sicher ins Stottern, sagen wir ehrlich.
Ja, also
sobald du das in den Mund nimmst mit Grünwasser-Hype-Train, ist er eigentlich immer schon am Stottern. Auf einmal geht die Kohle aus und so weiter und das Ding fährt schon wieder langsamer.
Aber müsste dann nicht auch in die andere Richtung gehen? Also wenn wir sie quasi hypen, dann performen sie ja nicht mehr. Und wenn wir sie nicht hypen, dann könnten sie performen.
Ja, dann wären sie ja schon Meister, wenn wir nicht hypen.
Glaubst du wirklich, dass wir der Grund sind?
Ja, du fängst an damit.
Nein, wir. Wenn, dann wir. Okay. Nein, aber schau, sie haben jetzt auch nicht schlecht gespielt, sie sind gut in die Partie reinkommen, sie haben die erste Halbzeit eigentlich ja dominiert, sie waren feldüberlegen, aber es fehlt halt wirklich bei Rapid, und das hat man in den letzten Wochen einfach auch schon gesehen, dass sie halt bis zum Strafraum relativ gut spielen, aber dann fehlen ihnen so ein bisschen einfach auch die Ideen, beziehungsweise halt auch der ein oder andere Spieler, der vielleicht einmal ein bisschen mehr probiert, sich mehr traut und halt auch den Killerinstinkt schlussendlich hat.
Ja, also es war mir am Ende des Tages ein bisschen zu ungefährlich. Also sie waren ja total überlegen, aber es reicht halt dann auch nicht, wenn du einfach da mit Ballbesitz, vor allem gegen Hartberg, musst du irgendwie so in einer Aktion dann wirklich auch den Treffer machen, weil da durchzukommen, das weiß eh jeder, ist halt schwierig. Ja, die stehen halt hinten drin, die spielen da ihr Hartberg-Game runter und dann da kannst du es dir fast gar nicht erlauben, da jetzt 4-5 Mal aufs Tor zu schießen und nicht gefährlich genug zu sein.
Rapid fehlt halt wirklich dieser Knipser vorne. Also es war der Kara, der eigentlich fast immer nur eingewechselt wird über diese ganze Saison hinaus. Jetzt hat er mal wieder von Anfang spielen dürfen zwar, ja. Aber wenn der mit 5 Toren der beste Rapid-Torschütze ist, bei noch 5 verbleibenden Runden in einer Saison, da greifst du ja eigentlich wirklich auf den Schädel. Ja. Und dann brauchst du dich halt auch nicht wundern, wenn es dann vorne mehr oder weniger so harmlos agierst.
Das und dann haben sie schon noch 2 Standard-Gegentore bekommen, also meine 2 Eckbälle, die zu den Gegentreffern geführt haben. Also auch das ist dann halt, wenn du, ja, also vor allem gegen eine Mannschaft, die dann eben tief hinten drin steht, darf dir das dann auch nicht passieren.
Das sowieso. Ich glaube, wenn man so diesen Vergleich zieht zum LASK, sieht man halt auch, was glaube ich bei den Spielern passiert, wenn du in einem Flow-Erlebnis drinnen bist, wo halt eigentlich dann auch jeder Bock hat auf den Ball, jeder will im Grunde den entscheidenden Pass geben oder den Abschluss suchen. Ein Dennerin, ein Kalajdzic, ein Uso, ein Sascha Horvat, ein Jürgensen, das sind 5 Spieler, die eigentlich gefühlt da in diesem letzten Drittel auf dem Feld ja wirklich die Verantwortung übernehmen wollen und die kommt man vor ideenförmlich, also das die gehen ja über vor Ideen. Und bei Rapid hast du immer das Gefühl, okay, Ball wieder zurück zur Sicherheit, auf Nummer sicher spielen, nochmal rundherum, auf die Seiten wieder mal den Ball reinbringen. Da wird mal halt ein bisschen zu viel Alibi-Fußball gemacht.
Zu viel Handball.
Und zu wenig Endzweck. Ja, das ist immer okay.
Aber ganz ehrlich, das ist eigentlich bei Rapid schon seit längerer Zeit der Fall. Also so diese Zielstrebigkeit, die fehlt mir eigentlich auch, seitdem ein Guido Burgstaller jetzt eben im Karriereende ist. Das war einfach so einer, der dann auch vorangegangen ist und dann auch federführend war für die Rapid-Angriffe und auch für die Tore, war ja nicht umsonst auch vor 2 Jahren noch Torschützenkönig. Ja. Und seitdem er nicht mehr da ist, fehlt das Rapid enorm.
Ich finde, Boller müsste man da ein bisschen ausklammern, wenn man die Rapidler da quasi in einen Topf haut, weil der schon seit Wochen extrem gut spielt.
Ja, der überperformt. Oder vielleicht ist das jetzt genau das Leistungspensum, das er abrufen kann. Also ich bin auch geflasht von ihm, wie er sich entwickelt hat, auch gerade mit diesem neuen System. Haben wir schon in der letzten Ansa-Konferenz angesprochen, dass das schon ein Spieler ist, der momentan hervorsticht bei Rapid und mega viel Bock macht. Und ich glaube, haben wir auch das letzte Mal schon besprochen, hat vielleicht einiges an Kohle auch in die Kassen von Rapid im Sommer spielen kann. Reden wir über dieses Tor, dieses unfassbare Tor von Lukas Spendelhofer. Ich meine, wie gut war das gemacht? Das war bewusst gemacht. Das ist ihm nicht passiert.
Das denke ich auch. Ich finde den ersten Kontakt schon extrem überragend, wie er sich den annimmt und das Tor halt dann sowieso. Also sehr, sehr geiler Treffer. Perfekter Zeitpunkt auch. Damit gehst du halt mit dieser Führung dann in die Pause. Also wirklich Hut ab.
Sein Glück dann auch, dass kein größerer Rapidler an der zweiten Stange steht. Weil wenn da ein Ausu oder sonstiger großgewachsener Verteidiger zum Beispiel steht, dann wird er noch weggekratzt von der Linie. Da stand halt jetzt Andi Weimann. Hedel auch ein bisschen orientierungslos gewesen und wunderbares Tor von Spendelhofer, keine Frage.
Ja, also wirklich mega stark. Dann ist Rapid eigentlich aus der Halbzeit gekommen, hat gleich einen Ausgleich erzielt, dann hat man gedacht, okay, jetzt übernehmen sie aber nochmal das Kommando komplett und drücken so Happeck in die eigene Hälfte, dass irgendwann passieren muss, aber Lukas Bazurek. Mit dem 2-2-1.
Ja, beziehungsweise ganz viele Füße dazwischen noch.
Ja.
aber ja, auch und das Schulter, passiert halt dann. Ja, Schultern, Füße, keine Ahnung. Aber war auch wieder ein Eckball und Pazurek dann mit dem abgefälschten Treffer dann.
Ja, mit dem 2-2-1. Und der ist natürlich nicht Lukas, sondern Luka Pazurek. Ich glaube, fälschlicherweise Lukas. Lukas Spendelhofer habe ich noch mitgenommen. Und Luka Pazurek. Dann gleicht Rapid nochmal aus. Und da sollte man nochmal über diesen Ausgleich sprechen. Einerseits, es ist in der Minute. In welcher Minute
67.
Ist passiert?
Aha. Was? 6-7, ja.
Ja, super.
Ha, hat er's gesagt. So. Ja. Ja, großer Aufreger halt einfach gewesen, weil Manni Schmidt hat sich da sehr chauffiert, dass Kara sich da mit einem Foulspiel gegen Spendelhofer mehr oder weniger den aus dem Spiel genommen hat und dass er da dann erst überhaupt zu dieser Chance und zu diesem Tor kommt. Finde ich irgendwie witzig, dass sich so auf Hartberger Seite am Feld weder Spendelhofer noch sonst irgendjemand großartig aufgeregt hat. Das kam eigentlich nur von Manni Schmidt außen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es in dieser Wiederholung auch nicht klar erkennen können, habe mit einem VAR-Eingriff gerechnet, zumindest, dass da nochmal drüber geschaut wird, aber nicht einmal das gab es. Mhm. Und dann hat sich Manni Schmidt irgendwie so aufgeregt, ich meine, obwohl er ihn ja nicht einmal geschimpft hat oder irgendwas anderes unter der Gürtellinie gesagt hat, er ist ja einfach nur aufs Spielfeld gegangen ein bisschen und deswegen wurde er vom Platz gestellt, laut Manni Schmidt. Mhm. Ich weiß nicht, habt ihr das klarer oder deutlicher gesehen, hätte man dann nochmal checken müssen. War das ein Foul von Kara an Spendelhofer?
Ich finde, man hat es eh, wie du gesagt hast, eigentlich nicht wirklich gesehen. Fand sogar die Situation nachher dann von Weimann bei dem Foul an Markus schlimmer. Also das ist für mich mehr rot oder
hat die gelbe
mehr
Zeit,
ja. To be discussed, als da irgendwie über ein mögliches Foul an Spendelhofer zu reden.
Unterm Strich nur ein Punkt für Rapid in Hartberg. Das ist natürlich
immer wieder
zu wenig.
Ein Dämpfer.
Das ist natürlich ein Dämpfer für den grün-weißen Hype-Train, aber unterm Strich sind es ja trotzdem nur 4 Punkte. Das ist einfach nicht vergessen. Also ich glaube, wir haben uns natürlich in den letzten Wochen sehr auf Sturm und Lask fokussiert, aber jetzt ist halt Salzburg wieder nur mehr 3 Punkte hinter Sturm, Rapid 4 Punkte Rückstand und wer weiß, vielleicht gewinnt die Austria jetzt jedes Spiel und wird am Ende des Tages Meister. Also
schau, aussagen kannst du sowieso nichts, weil jetzt ist Halbzeit eben in der Meistergruppe, wie ich schon am Anfang mal erwähnt habe, führt Sturm jetzt einmal an, wenn man jetzt nur diese 5 Runden sich mal zu vor Augen führt. Sturm hat 9 Punkte, dann kommt der LASK mit 8, Rapid mit 8, Salzburg mit 7 und auf 5 und 6 ist dann die Austria mit 4 und der Hartberg mit 3. Mhm. Also da merkst du schon, dass vor allem die ersten 4, da liegen genau mal 2 Punkte dazwischen. Also und genauso eng wird es auch in die letzten 5 Runden gehen.
Ich finde da vor allem diese Doppelrunde also mit dem Hin- und Rückspiel, ja. So wie es jetzt ist, schon extrem spannend. Also gerade wie es bei Sturm LASK ist, du nimmst dir halt wirklich oder du kannst deinem direkten Gegenüber quasi wirklich direkte Punkte wegnehmen. Also das ist schon eine sehr, sehr interessante Phase.
Ist natürlich auch im UPO gewesen. Und bevor wir aber nach Wolfsberg reisen, machen wir kurze Pause und dann geht's weiter im UPO.
Ging so abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel. Wir müssen schauen, dass wir immer, immer von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht's natürlich zu der Sache.
Vom Oppo geht's ins UPO und dort weiter in die Lavantal Arena. Und ja, so schaut Support aus. Wir haben in der letzten Anzeigenkonferenz davon gesprochen. Ich kann mich noch erinnern, Harald, ja, da kommen wieder nur 2500 Leute. Haha, 6348 Zuschauer.
Nein, nein, vielleicht das hat nicht nur der Harald gesagt, das
du
war
auch.
Auch ich.
Ja,
du nicht nur den Harald anschwärzen. Okay. Ja, das hat der WRC gehört und dann haben sie sich gedacht, wir machen eine Schulaktion, wir laden alle Schülerinnen und Schüler aus der Unter- und Oberstufe im Lavandal ein, die sollen alle kommen und schauen, wie viele Schülerinnen und Schülerinnen es da im Lavandal gibt. Ja? Auf einmal waren es 6348. Und natürlich auch danke an die SV Ried, die haben sich auch einige, Entschuldigung, an Blau-Weiß Linz, Jesus Maria, die sind ja auch natürlich mit einigen Fans angereist. Ja.
Ja. Nein, aber es ist mir schon klar, dass diese Schulaktion natürlich dem WRC auch in die Karten gespielt hat, aber trotzdem, ich meine, das ist ein bisschen einmal ein Leben auf den Rängen und das ist halt schon extrem wichtig jetzt gerade in dieser Phase.
Thomas Silberberger, der Fanmagnet.
Vielleicht.
also an der Leistung der Mannschaft kann es jetzt nicht liegen, dass auf einmal so viele Leute kommen.
Ja, gehen wir Silbi schauen, hat es geheißen im Lavandal am Samstag um 17 Uhr.
Da bin ich mir nicht
weiß
sicher.
Ich weiß nicht, wie viel sie gesehen haben.
Also
vom
mittlerweile.
Fußball oder.
Also
keine Ahnung.
Also ganz ehrlich, wenn es einen Spieler gibt beim WRC, für den ich aktuell ins Stadion gehen würde, wäre es der Niki Polster, weil was der jetzt gegen Ried und gegen Blau-Weiß abgeliefert hat, klar, da sind natürlich ein paar Paraden mit dabei gewesen, die muss er bringen, aber unterm Strich, es passieren ihm halt einfach gar keine Fehler. Also der hat dem WRC in den letzten 2 Spielen einfach 2 Punkte gerettet.
Natürlich.
Macht das sehr gut, ja.
Im Kampf gegen den Abstieg ein ganz wichtiger Spieler und der weiß natürlich auch, was es bedeutet jetzt für ihn, wie wichtig er auch ist in diesen letzten Spielen für den WRC und für ihn persönlich natürlich auch dieser WM-Traum, dass man den noch aufrechterhält, ja, dass er vielleicht doch noch als dritter Goalie auf den WM-Zug aufspringt. Meine Konkurrenz ist ja eben groß mit Laval, ich glaube auch ein Jung wird hat noch seine Chancen oder natürlich ein Flo Wiegerle, der da auch eher weiter vorne anzusiedeln ist, aber der Niki Polster mit seinen Leistungen, ganz ehrlich, ist er in dieser Verlosung auch noch immer drinnen.
Das ist, finde ich, zumindest die richtige Antwort auch vielleicht Richtung Nationalteam, vor allem jetzt im Vergleich zum Beispiel zu fällt mir sein Name gerade nicht an.
Elias Havel.
Elias Havel, danke. So. Wo wir auch darüber geredet haben, dass die Leistung halt gut war und du müsstest den mitnehmen. Da kam halt irgendwie jetzt dann gar nichts mehr, finde ich, oder sehr wenig. Ja. Und ich finde, Niki Polster zeigt da zumindest schon wirklich jetzt Woche für Woche, hey, ich würde noch gern und ich bringe meine Leistung weiterhin.
Ja, ich finde auch. Also ich bin wirklich sehr, sehr überragend, denn ansonsten ist halt offensiv wenig gegangen beim WRC. Das hat auch Thomas Silberberger so gesehen. Er hat nach der Partie Folgendes gegenüber Sky gesagt. Ich weiß nicht, ob die Mannschaft weiß, was am Dienstag auf uns zukommt. Ich weiß es. Definitiv eine andere Intensität von Blau-Weiß als heute mit vielen Bällen in die Box. Warte, eigentlich wollte ich das andere Zitat vorlesen, ich lese gleich weiter. Ich bin jetzt 10 Tage da, ich habe verdammt viel beobachtet, es ist verdammt viel zu tun, vielleicht muss ich auch die eine oder andere unpopuläre Maßnahme setzen in den nächsten Tagen und Wochen. Was sind das für unpopuläre Maßnahmen? Das
Keine
ist irgendwie
Ahnung.
Eine komische Aussage.
Ich finde auch die Aussage mit, ich habe verdammt viel beobachtet, es gibt verdammt viel zu tun, irgendwie so, ja, dann mach halt auch irgendwie. Ja. Also so, ja, beobachten und so ist eh schön. Also er ist noch nicht lang da, aber auch da drängt ja irgendwo die Zeit. Also du musst ja jetzt wirklich irgendwann mal dann einen Sieg einfahren.
Ja, unpopulär, schwierig einzuschätzen, was er damit meint.
Vielleicht einfach bei der
Trainingsmaßnahmen. Vielleicht auch denkt er schon jetzt eben an Dienstag an eine andere, komplett andere Aufstellung, weil bis auf Torhüter und mit der Abwehr war er ja sonst eigentlich überhaupt nicht zufrieden. Hat er auch davon gesprochen im Sky-Interview, dass er sich einige Spieler zur Brust nehmen muss und ein paar klärende Gespräche führen muss. Schauen wir, vielleicht macht er aber auch einen Madlener und kommt auf einmal mit der
Whiskyflasche oder
damals? Nein, nicht mit der Whiskyflasche. Ist er nicht gekommen mit der Tastatur und wir drücken alle auf die Escape-Taste und diese Sau beginnt jetzt ganz neu.
Entfernen, nicht Escape, ja.
Ja, Escape aus der Situation kannst du auch eigentlich.
Escape wäre auch gut.
Escape ist gut.
Aber dann hätte er nicht wechseln müssen. Also.
Ja, entfernen ist rechts.
Ich finde, bei diesen ganzen Aussagen von Thomas Silberberger habe ich so... Sie verwirren mich ein bisschen. Also ich verstehe schon, was er einerseits sagen will, andererseits wirkt es jetzt so, als hätte er jetzt noch ganz viel Zeit. Also, das muss halt jetzt alles passieren. Das ist ja, ist mir schon klar, dass es nicht gut läuft, aber irgendwie wirkt es so, als wäre er irgendwie, als würde die Mannschaft von außen, als wäre er noch Sky-Experte und würde diese Mannschaft analysieren. Also rein von seinen Aussagen her, so wie es bei mir ankommt. Das heißt jetzt nicht, dass bei anderen so
bei
ankommt.
Bei ihm ist einfach wichtig, dass die Spieler langsam checken, um was es da jetzt selber geht. Ja, weil er ja auch nicht. Ihnen auch eigentlich mehr oder weniger vorgeworfen hat, wir sind hier nicht in der Meistergruppe, wo es da die oder die Szene leisten kannst, wo es vielleicht mit ein bisschen weniger Kämpferherz reingehst, wie bis in der Quali-Gruppe. Und da darfst du dich nicht einfach auf deinen Hintermann verlassen. Der wird schon für mich rennen, der wird das schon für mich machen. Du musst selber aktiv werden, selber kämpfen und kratzen und beißen. Und das ist, glaube ich, das, was ein Thomas Silberberger so auf die Nerven geht, dass er scheinbar noch niemand gecheckt hat beim WRC, obwohl die schon seit sage und schreibe 11 Spielen ohne Sieg einfach sind.
Also Niki Wimmer hat das ja auch im Interview wieder gesagt, dass es scheinbar noch nicht allen bewusst ist, wo sie sind, und das macht für mich einfach auch mittlerweile keinen Sinn, so, weil das ist ja jetzt eben nicht seit 2 Wochen oder seit 3 Wochen so, dass sie da jetzt auf einmal merken, so ui, könnte knapp werden. Also das muss, also ich... Ja. Das macht für mich gar keinen Sinn, dass das nicht jedem in diesem Team über jeden Betreuer, über den Platz, was bewusst ist, was da dran hängt.
Ich glaube, das hemmt natürlich so eine Situation trotzdem an. Also auch wenn ich in der Situation wäre, ich bin im Vorjahr Pokalsieger geworden und jetzt ein Spiel gegen einen Abstieg, war kurz davor als Double zu holen und jetzt kämpfe ich gegen einen Abstieg und es läuft einfach gar nichts. Und das ist halt dieser Anti-Flow beim WRC, der hemmt, glaube ich, schon psychisch, mental und ich glaube, es ist einfacher zu sagen, jetzt erkämpft es zumindest. Ich glaube schon, dass sie im Kopf erkämpfen, aber sie kämpfen halt vor allem im Kopf mit sich selbst. Und dementsprechend können sie auch nicht am Platz das geben, was sie eigentlich imstande wären.
Mit Sicherheit, da gebe ich dir schon recht. Aber ganz ehrlich, diese WRC-Mannschaft ist jetzt auch schon so lange in Schutz genommen worden, weil was nicht alles passiert ist an Trainerwechseln und pipapo, weißt du, was ich meine? Mhm. Das stimmt ja alles. Aber jetzt wurden sie so viel in Schutz genommen, jetzt müssen sie aber auch selber mal diese verzwickte Situation annehmen und einfach dagegen angehen. rankämpfen. Nee. Weil mit Streichleinheiten ist vorbei und das hat dann Thomas Sieberberger erkannt und ich bin sehr gespannt, wie unpopulär es am Dienstag weitergeht.
Ich meine, eine Entscheidung, die ganz easy ist eigentlich. Markus Pink ist back in the biz, hat jetzt sein Comeback gefeiert. Erstes Bundesligaspiel im Jahr 2026, hat sich am Anfang des Jahres, glaube ich, gegen Salzburg im Cup verletzt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und der könnte jetzt schon ein Gamechanger sein. Ne? Der hat vielleicht jetzt diese ganze schlechte Phase von außen nur betrachtet und hat das natürlich, fühlt es natürlich auch, was da passiert. Aber ich glaube, der ist in...
Bei uns wird gebohrt, das ist Thomas Sieberberger, der schon irgendwie was vor.
Entschuldigung. Ich glaube, das hören wir aber gar nicht.
Ich
rede aber extrem laut weiter. Und ich glaube, Markus Pink kennt das halt aufgrund seiner Erfahrung, der hat schon so viel erlebt, der hat auch schon in Liga 2 gespielt, der hat Austria Klagenfurt in die Bundesliga geschossen. Also ich glaube, gerade solche Spieler sind enorm wichtig jetzt in dieser Schlussphase vom WRC. Und ich glaube, er könnte halt wirklich so dieses... vielleicht so dieses Puzzlestück sein, der halt dann diese Mannschaft wieder im Kopf ein bisschen ready macht für den Abstiegskampf.
Kommt vielleicht genau zur richtigen Zeit zurück.
Ja. Leitwölfe momentan ganz wichtig.
Mhm. Ja,
natürlich. Au! Au.
Kral Benjamin 2. Warum eigentlich 2? Gibt es einen Ansa-Account auch von Kral Benjamin? Wurscht. Instagram. Via Instagram. Ist Blau-Weiß immer noch Abstiegskandidat Nummer 1?
Vielleicht, weil es um Liga 2 schon fast geht.
Vielleicht, ja. Ich meine, wir haben jetzt ja ganz viel über den WRC gesprochen. Wir müssen natürlich auch positiv dem Blau-Weiß hervorheben, die wirklich
eine gute
Performance abgeliefert haben in Wolfsberg.
Hat mir sehr, sehr gut gefallen eigentlich, was Blau-Weiß da gebracht hat. Vor allem vielleicht, wenn man sich dann auch noch auf die Partie letzte Woche bezieht. Mhm. Wirkt ein bisschen so, also nach diesem 5:0, als hätten sie da vielleicht ein bisschen die Kurve gekratzt, was das Mindset betrifft und was ihr Auftreten betrifft. Also der WRC hat echt Glück gehabt, dass Blau-Weiß Linz da nicht die 3 Punkte mitgenommen hat.
Allein wenn ich auch an diesen Varesi-Strauß-Stangenschuss zurückdenke zum Beispiel oder natürlich eben all diese Polsterparaden. Also da hätte Blau-Weiß auch gut und gerne den nächsten Sieg einfahren können. Ja. Und dann wäre die rote Laterne schon bei Wolfsburg. Ja. Und ich sag dir, am Dienstag sehen wir auf jeden Fall, glaube ich, dann doch auch einen ähnlichen Auftritt von Blau-Weiß Linz. Also die werden da ziemlich, ziemlich heiß drauf sein, dass sie vom letzten Platz jetzt da wegkommen.
Bin gespannt, wie Blau-Weiß Linz das wirklich angeht. Also ob sie das so offensiv angehen, wie wir es jetzt uns erhoffen würden oder ob es dann am Ende des Tages schon noch auch ein Puh verlieren ist, halt, darf da halt auf keinen Fall so.
Nee,
also ob man das merkt.
Ein bisschen musst du sicherlich taktisieren. Taktieren.
Ich glaube, es ist sehr viel Taktik, nämlich dann am Ende des Tages. Ja.
Aber ja, ich bin gespannt, also die Spielkonstellation schon in der Runde gefeiert. Ich freue mich jetzt natürlich auch auf die Rückrunde gerade mit LASK Sturm und Blau-Weiß gegen WRC. Ob sie jetzt noch immer Abstiegskandidat Nummer 1 sind, also so rein gefühlt würde ich sagen, dass der WRC momentan Abstiegskandidat Nummer 1 ist, weil sie einfach selbst, sie können am Platz kämpfen, wenn sie selbst nur gegen sich selbst kämpfen müssen. Und ich glaube, dass da muss halt Thomas Silberberger jetzt echt schnell eine Lösung finden, um die Köpfe der eigene Spieler irgendwie freizukriegen, weil sonst bist du nicht bereit für diese letzten Runden und dann wirst du untergehen.
Na, also Abstiegskandidat Nummer 1 ist für mich Blau-Weiß Linz jetzt auch nicht, um die User-Frage auch von meiner Seite zu beantworten.
Nein, das auf keinen Fall. Es ist ja immer noch sehr eng. Also auch die WSG Tirol ist da ja auch immer noch irgendwie, ist nicht mittendrin, aber schon auch noch dabei. Also ich glaube durchaus, dass diese Partie jetzt am Dienstag sehr entscheidend sein könnte, weil es einfach wirklich auch das Direkte schon wieder ist. Aber danach muss es sich ja auch noch zeigen, beziehungsweise musst du die Leistung auch weiter ausbauen oder halten können.
Dann schließen wir die Partie ab und machen weiter mit dem Spiel GRK gegen SV Oberbank Ried. Endstand 1:1 und das vor 7.850 Zuschauern. Das unterstreiche ich nochmal ganz fett, denn es ist der drittbeste Wert in dieser Saison für den GRK. Ich finde, das ist einfach, das haben sie sich verdient, gerade in den letzten Wochen, dieser Aufwind, den man gehabt hat und dass da jetzt auch die Fans ins Stadion kommen, nicht gegen Sturm, gegen Rapid, sondern gegen die SV Ried, die natürlich auch sehr attraktiv sind als Gegner und viele Auswärtsfans immer mitnehmen, aber trotzdem knapp 8.000 Zuschauer, das kann sie sehen lassen und so muss das eben auch gehen beim GRK.
Ja, ich glaube, es ist ein schönes Zeichen auch, dass man jetzt vielleicht dann gar nicht wegen des Gegners kommt, sondern wirklich auch einfach, um den GRK zu sehen und die eigene Mannschaft einfach anzufeuern quasi und jetzt eben nicht kommt, wenn man mal die Austria sehen kann, wenn man mal Sturm oder Salzburg sehen kann, sondern auch um einfach die eigene Mannschaft zu motivieren.
Ich finde halt auch Freitagabend ist eine geile Anklickzeit.
Ja.
Liga 2. Noch dazu natürlich.
Freitag, ja. Ja, und sie kommen natürlich auch ins Stadion, um noch ein paar Spiele Ramiz Harakate zu sehen. Ich gehe davon aus, dass er im Sommer den GAK verlassen wird, auch wenn es da jetzt noch keine Gerüchte oder so gibt. Aber das ist die heißeste Transferaktie. Mhm. Du musst Ramiz Harakate eigentlich verkaufen. Auch die Frage von Phil Ibtier. Wohin und wie geht es weiter mit Ramiz Harakate? Also das sind ja immer wieder die Fragen, die Themen, die man rund um den GAK...
Ich weiß gar nicht, wie oft wir
das ist öfter,
mögliche Vereine für ihn...
Öfter als die Meisterfrage mittlerweile schon.
Ja. Bin ich aber auch voll zurecht. Also ich verstehe, dass es die Leute extrem interessiert, was der macht oder wie es bei dem weitergeht.
Eigentlich lustig, im Grunddurchgang, bekommen wir urviele Meisterfragen und dann, wenn es in die heiße Phase geht, flaut das ab.
Ja, stimmt. Ja. Also auch in der Runde ganz wenig Input von Rapid-Fans.
Ja, die schauen uns ja, glaube ich, auch wirklich nur, wenn sie gewinnen.
Der grün-weiße Hype-Train, ja. Na, 11. Saisontor von Ramiz Harakate bereits. Es ist das 7. Tor im Jahr 2026. Kein Spieler in der Admiral-Bundesliga hat in diesem Kalenderjahr mehr Tore erzielt. Also ich glaube, er hat... Also gerade jetzt, wenn man bedenkt, okay, es geht Richtung Sommer, es geht Richtung Transferfenster, ist es halt rein von der Taktik her sicherlich auch nicht schlecht. Im Umkehrschluss zum Beispiel Elias Havel, der halt im Herbst alle Tore geschossen hat und jetzt auch nicht schießt, ist halt für den GRK sicherlich am besten, wenn Harakate jetzt da nochmal ein paar Tore drauflegt und dann halt sein Marktwert noch erhöht.
Ja, also für den Marktwert auf jeden Fall, aber ich finde auch jetzt da zum Punkten ist er einfach extrem wichtig, weil also man muss schon sagen, dass der SV Rita schon einiges stärker war. Kann mir vorstellen, dass du als GRK-Fan dann dort sitzt und dir denkst, ja, der Harakate, der macht schon eins. So wie immer quasi und genau so funktioniert es dann auch immer. Ja. Also es ist vielleicht irgendwie auch so ein bisschen so die safe Bank, auf die man sich verlassen kann.
Das ist aber gefährlich. Ich erinnere, da kommen gleich wieder Flashbacks mit der Lindl-Saison rauf, wo halt irgendwie gefühlt jeder Standard, jede Offensivaktion über einen Michi Lindl damals gekommen ist und dann ist Lindl weggebrochen. Hat man dann aber im Sommer super auffangen können mit den Transfers von Lichtenberger, Materna, auch damals Cicur, das hat ja dann super funktioniert. Aber es ist immer gefährlich, wenn man sich halt nur auf einen Spieler verlässt, ohne jetzt zu sagen, dass der GRK nur mehr Harakate ist. Aber er ist halt schon momentan der Spieler, der den Unterschied ausmacht.
Ja, ich finde in der Partie auch ein Unterschiedsspieler war für mich Franz Stolz. Der hat dem GRK ganz, ganz lang überhaupt die Möglichkeit gegeben, dann noch irgendwie ranzukommen mit dem Ausgleichstreffer, den sie dann ja auch gemacht haben. Aber der hat schon noch sehr, sehr gut
die Parade pariert. Gegen Mutanva war das, glaube ich. Ja. Also wirklich in Volleyball-Manier auf einmal noch die Arme eigentlich nur reflexartig raufreißt. Voll. Also der Kopfball wäre sonst mit Sicherheit drin gewesen. Und man muss auch schon noch sagen, dass die SV Ried eigentlich diesem Sieg dann über das ganze Spiel schon noch näher dran war. Also vor allem die erste Halbzeit war richtig top gespielt von den Riedern. Also das war vom GRK keine allzu gute Leistung. Ja. Auch wenn dann, witzigerweise, der GRK mit diesem Distanzschuss vom Schattin, bist du gescheit, da haben sie, glaube ich, alle in der Merkur Arena nochmal ordentlich die Luft angehalten.
Ja. Ja,
das wäre ein Wahnsinnstor erstens einmal gewesen und zweitens wäre das für mich dann auch wirklich der Klassenerhalt gewesen. Also hätten sie lieber die gewonnen gegen Ried.
Das redest du über den Klassenerhalt, da geht es um Europacup. Da geht es beim GRK
Europacup. Dann wäre der Klassenerhalt fixiert.
Ja,
und dann, jetzt da kannst du halt noch zusätzlich
Linie,
auf
Europacup. Als GRK sich würde sagen, das sind zwei verlorene Punkte im Kampf um die Europa League.
Die Formtabelle spricht eh für den GRK, weil jetzt nach der Halbzeit hier im UPO führen sie die Tabelle mit 10 Punkten an. Ne? Die haben 10 von 15 Punkten geholt. Danach kommt erst einmal Alltag mit 8. Ja? Und da sieht man schon, dass der GRK im UPO angekommen ist. Schauen wir mal, ob nächste Saison dann auch in der Bundesliga von Beginn an.
Ja, oder ob es dann halt wieder so und mit 10 Spielen...
Wird halt wieder sicher auch den einen oder anderen wichtigen Spieler geben, der halt eben der verloren geht. Owusu zum Beispiel, Tino Abra hat ja gemeint, bis Mai gibt es noch die Kaufoption. Die ist ja zwischen 250.000 und 300.000. Die werden sie ziehen. Ob er aber dann bleibt... Weiß ich nicht. Also ich glaube, kann man gut vorstellen, dass sie im Sommer dann auch Gewinn bringen und natürlich weiterverkaufen.
Ja, aber das muss ja das Ziel sein vom GRK.
Natürlich, muss es sein.
Aber du musst halt dann auch wieder kompensieren.
Aber
also du
genau
brauchst dann auch jemanden, der nachkommt.
Und dann hast du halt wieder, wie bei den meisten Vereinen, halt eben in Österreich eine zusammengewürfelte Truppe über den Sommer, die es dann wieder formen musst für die Bundesliga-Saison.
Das stimmt. Schließen wir auch diese Partie ab und eine Begegnung haben wir noch offen. Zum Abschluss geht's ins Tivoli WSG Tirol gegen SCA Altach vor 1560 Zuschauer. Am Ende ist es ein 2:2. Ein 2:2, mit dem die WSG aber, glaube ich, sehr gut leben kann, denn ich glaube, ganz wichtiger Punkt auch für den Kopf.
Voll, also ich glaube gerade nach diesem 0-5 in der Woche davor gegen Blau-Weiß Linz war es wichtig, da jetzt nicht unterzugehen. Sah oder sind ja nicht gut gestartet, waren ja dann doch recht schnell auch irgendwie hinten. Mhm. Also haben dann ja eigentlich innerhalb von kürzester Zeit mit den 5 Toren gegen Blau-Weiß Linz irgendwie 7 Tore kassiert in der letzten Zeit. Also da haben sie sich sehr gut noch rausgerettet.
Wunderschöne Alltag-Tore aber gewesen. Ja. Also diese Ingolic-Volley und Masomo war es ja, glaube ich, gell, ja, das 2-0. Genau. War auch sehenswert. Ich meine, gut für die WSG, dass sie nach einem 0-2 dann nochmal zurückgekommen sind. Ja. Weil wenn du die Partie dann auch noch verlierst, noch dazu bilde ich mir ein, dass der Patrick Greil ja auch noch vor der Pause die Chance auf das 0-3 hatte. Im Gegenzug macht es halt dann die WSG halt eben zum 1-2. Und wenn der Patrick Greil dieses 3-0 geschossen hätte, dann wäre die Messe auch am Tivoli gelesen gewesen. Ja. Dann hätte Alltag gewonnen und die WSG hätte den nächsten Nackenschlag kassiert. Auf jeden Fall ganz, ganz wichtig für den Kopf, für die WSG Tirol und auch für Lukas Hinterseer, dass er auch einmal wieder netzen konnte und diesen Punkt noch gerettet hat.
Hat auch nach der Partie gesagt, ich glaube schon, dass wir heute in diesen Relegationsgruppenmodus geschaltet haben. So ziemlich spät, finde ich.
Ja, ich meine, beim WRC scheinbar haben sie es immer noch nicht, wenn man den Stimmen glauben darf. Also
ja, weil ich meine, bei der WSG ist natürlich die Geschichte, dass die halt gefühlt Top 6 waren. Also, dass sie gerade in dieser Phase rund um den 22. Spieltag ja wirklich einen richtig guten Fußballer abgeliefert haben.
Für die ist sicherlich schwieriger, da irgendwie umzuschalten.
Ja, ich denke es nämlich auch. Aber es sind halt am Ende des Tages trotzdem nur 3 Punkte. Also es bleibt da im UPO extrem spannend, knapp und bin gespannt, wie auch dort die nächsten Wochen, die nächsten Runden verlaufen werden. Nochmal die Frage an die Community. Sollten wir am Mittwoch einen Rückblick auf die Dienstagsspiele des UPOs machen und dann am Donnerstag einen Rückblick auf die Spiele des OPOs machen? Schreibt es uns in den Kommentaren. Was sagt das eigentlich?
Darf ich meine Meinung dazu sagen?
Ja, bitte.
Ich finde es eigentlich ganz cool, weil ich finde gerade das untere Playoff ja dann doch immer wieder ein bisschen
zu kurz kommt.
Kurz kommt, aber schon auch kurz kommt. Und ich finde es cool, wenn wir da mal wirklich auch mehr Zeit uns nur diesen Partien widmen würden. Also ich hoffe,
es wird aber dann keine 50-Minuten-Episode. Also wenn, dann machen wir dann zweimal 25 Minuten, dass wir
die gleich mitnehmen auch für die Leute, die es interessiert.
Soll ich jetzt sagen, sicher würde ich es gerne machen und freue mich drauf.
Was,
sie wüsste? Das eine Sache ist ausgelöst, Patrick, du bist so lustlos, du hast keinen Bock. Ja, nein, ich will.
Aber es ist halt Stammtisch auch.
Ja, Stammtisch. Stimmt, der Mittwoch ist Stammtisch.
Stimmt, ist schwer.
Wir sehen es noch nicht gut überlebt.
Okay, wer kommt am Mittwoch zum Stammtisch, um da gleich mal Cross-Promotion zu machen?
Ich werde dann noch das klären, wer kommt.
Achso, okay.
Stress mich nicht.
Alles klar, Patrick ist gestresst.
Stress doch nicht.
Alles
Patrick
gut.
Ist gestresst und lustlos.
Wir machen jetzt.
Stimmt doch gar nicht.
Aber er holt sich jetzt eine Motivation in der Pause und dann geht's weiter mit Vaganza-Konferenz.
Gibt's ein Bier?
Ich sag nicht gerne was, aber
das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so eine heizige ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was sie uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war.
Es ist wahnsinnig. Wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl.
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung?
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Und zum Abschluss gibt es bei uns die Rubrik Vaganza-Konferenz. Hier stehen eure Fragen im Fokus und wir starten mit der Frage vom Hans via Twitter. Wäre Sturm der schwächste Meister aller Zeiten? Hat dann direkt eine Antwort gegeben von MDG. Das sind wir bereits seit 2011.
Ja, lustig.
Ja, ähnlich hat es ja Tobias Schützener auch formuliert, oder?
Also,
ja, so machen die dann immer ihre Punkte und werden Meister. Ja, ist schon irgendwas dran.
Ich finde aber, der Meistertitel 2012 war halt schon, also der Fußball von damals, der war halt, da würde ich die aktuelle Saison schon noch drüber stellen. Wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe, war diese Saison 2010, 2011 war so sensationell eigentlich, dass der Sturm überhaupt in diese Situation kommt, dass sie Meister werden können. War trotzdem halt eine coole Geschichte, aber halt fußballerisch nicht der absolute Leckerbissen.
Mhm.
Ja, gehe ich mit.
Sehr gut. Und eine abschließende Frage. Heute haben wir nicht so viel. Chris Legostar 2022 via YouTube. Könnte man jetzt schon sagen, wer im Meisterrennen noch drinnen ist und wer schon draußen ist? Ist die Austria Wien gerade in der gleichen Phase wie am Anfang der Saison?
Schau, es sind jetzt eben noch diese 15 Punkte, die ausgespielt werden. Die Austria ist 6 Punkte hinten. Da gibt es ja dann auch noch gegen jeden jetzt einmal ein direktes Duell. Wenn es alle gewinnen sollten, ja, dann ist die Chance ja immer noch am Leben. Ich glaube halt nicht, dass die Austria alle 5 Spiele noch gewinnt. Deswegen sind sie für mich draußen.
Ja, für mich ähnlich, wie es der Patrick gesagt hat, also Austria-Hartberg ist für mich da nicht mehr wirklich so viel mitzureden, jetzt wirklich im Meisterkampf, aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren überraschen.
Noch dazu eine Kleinigkeit, die bei der Tabelle halt auch noch ins Auge fällt, die Austria ist neben Sturm die einzige Mannschaft ohne Sternchen, sprich bei Punktegleichheit schauen die einfach sowieso durch die Finger, das heißt also, die müssen immer diesen einen extra Punkt noch mehr haben.
Das natürlich auch, ich würde, aber wenn ich mal so auf die Tabelle schaue, klar, Salzburg momentan Dritter, ich traue den Broten aber nicht. Ich glaube, dass wenn ich von Meisterinnen spreche in Österreich, dann was?
Na, jetzt sag doch den LASK.
Ja, warte, ich sage mal sowieso, der LASK ist so.
Du ihn doch eh schon
nein,
die ganze
ja, nein, nein, der LASK ist ja sowieso, rein vom Spielerischen her, so wie die jetzt gegen Sturm gespielt haben, eigentlich, ja. Also wenn sie das jetzt kompensieren können und nochmal fünfmal so spielen, dann müssen sie Meister werden. Also dann haben sie es sich einfach auch verdient.
Ja.
Und gleichzeitig aber auch selbst verspielt, wenn sie es dann nicht machen.
Ja, aber sie werden schon ein paar von den 27 Schüsse gehen, zumindest auch zwar immer rein und hinten halten sie einfach die Null. Sturm natürlich, weil die einfach, die haben trotzdem irgendwie dieses Meistergehen drinnen, auch wenn du nicht so gut spürst, dass du halt am Ende des Tages Minimum einen Punkt holst. Und der grün-weiße Hype-Train, ich habe ihm noch nicht ganz aufgegeben. Also von dem her, ich glaube, dass er da Rapid mit einem Sieg am Mittwoch, vielleicht melden sie sich nochmal. Wenn der LASK gewinnt, sind es 29 Punkte, Rapid 2 Punkte da hinten, sie gewinnen, dann wird es richtig heiß in den letzten Runden. Also ich meine, das wird unfassbar geil. Die Schlussphase dieser Saison, ich sage es euch, wie es ist, das wird unfassbar geil.
Es wäre das Allergeilste natürlich, wenn eben diese genannten Vereine am letzten Spieltag alle die Chance haben, weil dann hast du einfach Sturm gegen Rapid am letzten Spieltag. Ja, dann, wenn aus Salzburg auch noch in der Verlosung ist, dann haben sie Heimspiel gegen Hartberg und der LASK zum Beispiel auswärts bei der Austria. Dann wird es auf allen drei Plätzen einmal wieder um einen Meistertitel gehen. Ja.
Wäre geil.
Und das wäre halt schon verdammt hot.
Wie hot wäre es für das Salzburger Publikum, wenn es so am letzten Spieltag wirklich so sein sollte? Salzburg ist vielleicht geht nicht das Erste in dieser letzten Runde, hat es aber trotzdem auch eben noch in der Hand, Meister zu werden. Wie viele Zuschauer kommen dann in die Red Bull Arena? Frage an die Community und Frage an euch beide da.
Ist jetzt eher die Frage, unter 10 oder über 10?
Ja, ja.
Ich sag geradeaus 10.
Ich sag unter 10, weil ich denke, dass es für Hartberg dann wahrscheinlich nicht mehr um sehr viel gehen wird. Also es kommen zumindest, denke ich, nicht so viele Auswärtsfans mit.
Ja, komm, bei Hartberg sowieso nicht. Aber
aber wenn es um was geht, wie wir im Cup-Finale dann ja auch letztes Jahr gesehen haben, dann kriegen sie ja trotzdem irgendwo ein paar Leute her. Also denke eher, dass es für Hartberg da um wenig gehen wird. Dementsprechend denke ich unter 10.
Vielleicht schmeißt die anderen halt noch irgendwie so eine gemeinsame letzte Auswärtsfahrt.
Ja, kann sein. Also vielleicht überlegen sie sich dann.
Ja, voll. Ist ja nett.
Und du?
Ich glaube sogar unter 10. Ja. Ich glaube,
ich sage halt,
Motivation,
wohl,
das ist wirklich
positiv gemeint, gerade 10.
Ja, ja.
Wirklich ganz gerade.
10.000.
Genau 10.
Ja, ja.
Und wenn das
halt
genau
auf.
10 ist, dann bekomme ich 10.000 Euro, okay?
Ja. Das sind 7.900, was los? Wir runden auf 10.000.
Wir haben es auf Video.
Was?
Ja.
Nein, natürlich doch. Nicht. Nein, alles gut. Damit war das. Die Answer-Konferenz Episode, ich glaube es war 75, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Wir sagen danke fürs Reinklicken, bitte das Video liken, unser Abo folgen, 5 Sterne im Podcatcher eures Vertrauens abgeben und natürlich auch gerne auf Spotify und Co. auch kommentieren. Ich bin jetzt erst drauf gekommen, dass bei unseren ganzen Episoden auch Menschen in der Episode eigentlich kommentieren. Auf Spotify. Das haben wir noch nie irgendwie versucht zu integrieren oder die Menschen da aufzufordern, ein bisschen zu kommentieren.
Können uns gerne auch auf Spotify Fragen reinhauen.
Also, bitte auch Fragen auf Spotify. Also, wir nehmen jede Frage, die auf Spotify eingegeben wird,
kommt auf jeden Fall rein.
Kommt da, egal wie beschissen sie ist. Also wenn es halt nicht, also wenn es unter die Gürtellinie geht oder so.
Es gibt trotzdem Grenzen.
Ja, es gibt Grenzen, aber so skurril sie auch ist, wir nehmen es rein.
Okay.
Passt.
Dann schließen wir ab. Danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal. Tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 1.
Ciao, Baba.
Servus.
Answer-Konferenz, der Videopodcast über den österreichischen Fußball auf der Lola 1 App, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.